Ja, auch von mir, von uns einen herzlichen guten Morgen, herzliches Willkommen. Schön, ich sehe doch, es sind einige Leute heute hier. Es ist ein gutes Bild, das gefällt mir. Aber es sind immer noch ein paar Stühle frei. Ja, und oben geht's weiter. Ja, ich sehe es ja. Ja, wir bringen natürlich ganz herzliche Grüße wieder mit aus Lübeck, aus der Arche. Jürgen hat gesagt, das lasse ich mir nicht nehmen, ich gehe mit nach Lauenburg. Und das freue ich mich natürlich auch, wenn ich immer unterwegs Begleitung habe. Na, dann können wir über Dinge sprechen, die die Gemeinde angehen oder auch über andere Dinge. Wunderbar. Ja, Herr Jesus, wir haben eben gesungen, dass du unsere Herzen öffnest, dass wir hören und verstehen, was du uns sagen möchtest, Herr. Und das ist dein Wort heute Morgen. Dein Wort, das du uns ans Herz legen willst, Herr, und darum lass uns wirklich aufmerksam sein, unsere Herzen öffnen, Herr, und hören, was du uns sagen möchtest. Amen. Amen. So, es pfeift nicht mehr, das ist ja schon mal gut. Ja, ihr seid es ja schon gewohnt, dass ich immer mit seltsamen Predigtansätzen komme. Und heute heißt das Thema, der Advent hilft uns sehen lernen. Gucken, sehen. Also ich habe im Internet so ein bisschen rumsortiert und irgendwann kam ich auf ein bestimmtes Wort, das ich vorher noch nie gehört habe. Habt ihr schon mal was von Augen-Yoga gehört? Ja, ich nicht. Also ich finde, genau. Ich finde, das klingt ein bisschen verrückt, aber das interessiert mich, als ich darüber etwas las. Also ich bin kein Freund oder gar Praktiker von Yoga, aber ich komme in der Seelsorge gelegentlich ja auch mit diesem Thema in Berührung. Und deswegen, wenn mir sowas vor Augen kommt, dann interessiert mich das, weil ich ja auch damit beauftragt bin, gelegentlich Antworten zu geben. Also mehr Toleranz, Klarheit und Gesundheit für die Augen und für ein Leben ohne Brille verspricht die Methode in der mir vorliegenden Broschüre, die ich im Internet gefunden habe. Da findet man ja auch Broschüren. Man kann ja bekanntlich von allem was lernen. Ich muss mir mehr beachten und bewusst schauen. Und darum gefällt mir die Idee, den eigenen Augen was Gutes zu tun. Ich meine, wir kennen das ja aus der Ernährung, ne? Man soll Karotten essen, das ist gut für die Augen. Aber wir sind ja im geistlichen Bereich. Vielleicht entspannt sich dann mein Blick oder schärft sich und ich könnte anders durchs Leben gehen. Verändert, besser sehen, weitersehen. Jetzt in der Adventszeit, ich habe eine Reihe Predigten vorzubereiten, auch jetzt für Weihnachten, fiel mir dieses Schlagwort wieder ein. Augen-Yoga. Die Zeit, in der wir leben, brachte mich immer wieder zu der Bibelstelle in Offenbarung 13, 3, Entschuldigung, Vers 18. Und da heißt es, kauft euch Augensalbe, damit ihr sehen könnt. Die Adventszeit ist eine Art Sehschule. Habt ihr das gewusst? Auf eine besondere Weise. Sie lenkt den Blick auf einen neuen Anfang. Auf den, der da kommt, heißt es in der Bibel, siehe, dein König kommt zu dir. Heute am vierten Adventszeit lade ich euch in die Kirche in meinem Heimatdorf ein. Gäste und Spaziergänger besichtigten und besuchten sie in Flintbek bei Kiel. Und manche zündeten Kerzen an, beteten vielleicht, werden still, sie verharren vor dem Kreuz, das über dem Altar hängt. Und dann ist da eine Skulptur von Maria neben dem Altar in der Adventszeit. Unübersehbar, sehr präsent, wunderschön, als ganz junge Mutter, diese Maria. Und sie hält allen das Kind hin. Und nur darum geht es im Advent. So ein Bild, wo sie den Menschen, die in die Gemeinde kommen, den Jesus hinhält. Menschen mit blinkenden Weihnachtsmützen sind unterwegs. Ich kenne eine ältere Dame, die begibt sich seit ihrer Kindheit jedes Jahr ins Gedränge. Unsere Kindertante Elfriede. eine stattliche Dame mit einer klaren Haltung. Beim Eingang in die Kirche zum Gottesdienst hatte sie immer so ihr eigenes Ritual. Wenn der Pastor an der Tür stand, um die Besucher zu begrüßen, pflegte sie ihm zu sagen, glauben Sie mal nicht, Herr Pastor, dass ich Ihretwegen gekommen bin. Ich erwarte eine ordentliche Predigt. Und gelegentlich gefiel ihr das aber nicht, was sie hörte. Und dann sagte sie dem Pastor am Ausgang deutlich, das war heute nichts, Herr Pastor. Sie müssen sich mehr anstrengen. Ja, das war schon eine rüstige Dame. Aber die Betrachtung des Kreuzes und der Maria, das war ihr wichtig. Ich brauche das, sagt sie, sonst wird es nicht für mich, sonst wird für mich das nicht Advent. Und da ist sie nicht die Einzige. Sie hat aber auch in manchem Jahr darauf verzichten müssen. Wir alle mussten die letzten 2 Jahre auf viel verzichten. Wir haben viel vermisst. Und wir haben gewartet, bis es endlich besser wird. Und wir hofften. Die Flintbeker Holzkirche hat eine Hoffnungsgeschichte zu erzählen. 1945 nach dem Krieg war alles trostlos. Als der Krieg vorbei war, können Sie sich nicht vorstellen, wie es weitergehen soll. Da ist nichts mehr zu retten, keine Chance. Ein hoffnungsloser Fall. Mütter hatten ihre Söhne im Krieg verloren. Die überlebenden Soldaten kamen aus der Kriegsgefangenschaft in erbärmlichem Zustand. Die Gottesdienste waren gut besucht. Aber der Zweifel an einen liebenden Gott nagte an vielen angesichts dessen, was sie im Krieg erleben mussten. Aber dann, ich weiß nicht wie und wann, kamen welche mit einem anderen Blick. Die sehen nicht nur die Trümmer der Vergangenheit, sie sehen mehr, weiter. Sie sehen eine Gemeinde. Und mit diesem anderen Blick, mit dieser Perspektive fangen sie an, ihre Gemeinde neu zu bauen. Die alte neu. Heute lebt sie, als wäre sie nie gestört gewesen. Fast. Ich bin tatsächlich vor einiger Zeit eingeladen worden in unserer Kirche in Flintbek nach fast 50 Jahren einen Seniorenkreis durchzuführen. Und da habe ich gefragt, wer erinnert sich noch an mich? Niemand. Aber da habe ich gesagt, aber wer kennt meine Mutter? Und da ging die Hälfte der Hände hoch, die kannten sie alle noch. Ja, also heute lebt sie, als wäre sie nie gestört gewesen. Das passt. Und wenn ich genau hinschaue, entdecke ich die Spuren an den Mauern und Wänden. Sie erinnern mich daran, wie wichtig es ist, nicht aufzugeben, erwartungsvoll zu leben, nicht auf das zerstörte, hoffnungslose starren, sondern Verheißungsvolles in den Blick nehmen. Mit Adventsaugen durchs Leben gehen. Dann sehe ich, was möglich ist, was alles geht und wie Gott in diese Welt kommt, wie Gott in mein und dein Leben kommt. Siehe, dein König kommt zu dir. So hören wir es in der Adventszeit. Ich bin mit dem Satz groß geworden, wo mir gesagt worden ist, erwarte dir nicht zu viel, dann wirst du auch nicht enttäuscht. Also den Satz habe ich lange aufgegeben. Ich bin ein grenzenloser Optimist, was Gemeinde Jesu angeht. Und aufgeben, das habe ich hier schon einige Male gesagt, das ist überhaupt gar keine Möglichkeit. Geht gar nicht. Meine Mutter hat das immer gesagt und sie hat es sicher gut gemeint. Sie wollte unsere Kinder schützen vor enttäuschten Erwartungen. Aber so geht Leben nicht. Leben erwartet etwas und freut sich. Der alte Begriff für Schwangersein heißt ja, in freudiger Erwartung sein. Sich freuen, ein neues Leben erwarten. Und das ist doch sehr adventlich. Warum? Weil Jesus in die Welt gekommen ist. Und wer gibt uns neues Leben? Kein anderer als unser Herr und Heiland Jesus. Also, erwartungsmüde durchs Leben zu gehen, mag ja vielleicht vernünftig sein. Es macht aber keinen Spaß. Ist frustlos, freudlos und auch ungesund und gar nicht adventlich, So baut sich aus Trümmern keine neue Gemeinde. Wenn Menschen erwartungsmüde werden, dann hören sie auf zu hoffen und sie hören auf zu kämpfen. Dann gibt es nur noch hoffnungslose Fälle. Wie die Kinder, die man heute Systemcrasher nennt. Die fallen durch alle Raster, aussichtslos, hoffnungslos. Oder die sterbenskranke Frau im Pflegeheim. Bis wann lohnt es sich noch, sich zu kümmern? Ich habe als Pastor immer wieder Senioren in Seniorenheimen besucht, die ansonsten von niemandem Besuch bekamen. Eine bedrückende Situation in diesen Heimen. Niemand erwartet mehr, dass alles heilt und gut wird. Aber einen guten Moment erleben, da sein, sich in die Augen schauen, den Namen aussprechen, freundlich sein, das Warten aushalten, auch das Warten und Hoffen auf den Tod. Das ist Leben mit Erwartung und es kann in allem Schweren sogar freudig sein. Und als Kinder Gottes wissen wir doch, wenn der Tod kommt, dann sterben wir nicht, wir gehen hinüber in die ewige Herrlichkeit. Wenn ich mich zur Zeit so umschaue und Leute beobachte beim Schlangestehen vom Bäckerladen oder an der Haltestelle, dann finde ich, die schauen alle etwas müde aus der Wäsche und müde in die Welt, erwartungsmüde. Klar, das ist auch dieser Blick oberhalb von Mund-Nasenschutz. Wenn jedes Lächeln Maske trägt und alle warten auf neue Regelungen, neue Prognosen, auf den Impfstoff. Wir warten, dass der ganze Spuk irgendwann vorbei ist. Die Maske tragen verbindet uns miteinander und das Warten. Aber das freudige Gesicht ist nicht mehr zu sehen. Es sieht alles so ein bisschen trübe aus. Es verbindet uns dennoch mit den Allernächsten und mit Wildfremden in der ganzen Welt. Warten. Das ist auch das Thema Nummer 1 im Advent. Wir warten auf das Kommen Jesu. Und es kann ja nur einer wiederkommen, der schon mal da war. Und er war schon da. Er ist in die Welt gekommen, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Und was machten die Menschen? Sie nahmen ihn nicht an. Und schauen wir in unser Land heute, wie ist die Situation? Die große Masse hat ihn bis heute nicht angenommen. Das ist traurig. Das bewegt uns. Und die Kirchen werden leerer. Ich habe gelesen jetzt wieder, dass 25% der evangelischen Kirchenmitglieder sich mit dem Gedanken tragen, auszutreten. Wo sind wir hingekommen? Wie ist das mit der Erwartung auf unseren Herrn, auf unseren Heiland? Wir haben doch die Verheißung, dass wir nicht umsonst warten. Aber wir warten schon immer sehr ungeduldig. Jesus sagt, freut euch, mein Kommen ist nahe. Wann hat er das gesagt? Wenn ihr das alles seht, was ich euch vorausgegeben habe, dann freut euch und schaut euch die Zeichen der Zeit an. Die Wiederkunft Jesu, auch ich weiß nicht, wann sie kommt, ich soll es auch nicht wissen. Aber dass sie kommt wie ein Dieb in der Nacht und dass wir bereit sein müssen, das ist die wichtigste Aussage, die wir jetzt in dieser Zeit wirklich den Menschen sagen müssen. Und zwar nicht nur den Menschen, auch den Christen, vielfach. Advent heißt Ankunft. Jesus kommt wieder. Aber wir sind ungeduldig angesichts dessen, wie der Teufel in der Welt wütet. Doch dann begreifen wir, da ist für uns Wartende doch ein großer Trost. Wenn wir merken, dass auch andere warten und eine große Erquickung entsteht, wenn ein Gespräch zwischen den Wartenden zustande kommt. Keiner von ihnen weiß mehr als der andere. Keiner kann die Uhr vorstellen. Alle müssen es erleiden. Aber jedes Wort, das sie miteinander reden, versüßt das bittere Warten und das ist das große Beglückende, das beschleunigt die Stunde. Das ist der Advent und das ist auch ein Grund, warum wir in der Gemeinde zusammenkommen, nicht nur am Sonntag, sondern auch an anderen Tagen. Dass wir einfach Gemeinschaft haben, miteinander reden, miteinander beten, miteinander singen. Und nun hören wir, nachdem das ganze Theater vorbei ist, auf einmal meldet sich ein Gericht und sagt, das war verfassungswidrig, dass den Christen der Gottesdienst verboten worden ist. Ja, das hätten sie sich ein bisschen früher einfallen lassen können. Ich bin mit meiner Frau alleine in der Gemeinde gestanden, wir haben die Predigt aufgezeichnet und dann ist sie übers Internet, über WhatsApp, über alle Möglichkeiten rausgegangen an die Geschwister, weil wir uns nicht treffen durften. Und wir haben abgewartet auf den Tag, wo das alles vorbeigeht. Was ich hier erzähle, das sind Worte aus einem 80 Jahre alten Adventsbrief. Sie klingen auf Corona bezogen sehr aktuell. Keiner kann die Uhr vorstellen. Alle warten und es ist wichtig, dass wir aufeinander achten, dass es Gespräche zwischen den Wartenden gibt. Du wartest nicht allein. Auch wenn es sich allein anfühlt, wir sind gemeinsam einsam und tauschen uns darüber aus, vielleicht auch nur am Telefon oder auf Instagram oder per E-Mail oder welche Möglichkeiten es da gibt. Wir teilen Sorge, Ungeduld und Frust miteinander und dann freuen wir uns darauf, dass diese dunklen Tage vergehen werden. Davon singen wir in der Adventszeit, so wie heute Morgen, vom Warten und Sehnen und das klingt richtig gut gelaunt. Im Englischen gibt es die Formulierung to look forward to, also nach vorne schauen, sich freuen auf etwas. Wortwörtlich, nach vorne schauen, auf etwas zu etwas hin, sich freuen, hat also mit Sehen zu tun. Ich warte, ich halte Ausschau und freue mich. Und dieses Singen gelingt ganz ohne Yoga. Aber es war der Ausgangspunkt für diese Predigt. Also diese Qualität des Wartens wünsche ich mir und wünsche ich euch. Nicht quälend warten, nicht ungeduldig, sondern erwartungsvoll. Wenn wir jemandem in dieser Welt vertrauen können, dann ist das unser Herr und Heiland. Und der hat versprochen, ich komme wieder. Und er kommt. Und er holt uns wohin? In seine Herrlichkeit. Die Wartezeit selber schenkt mir was. Eine Ruhepause oder ein Ideenschub oder auch einen neuen Blick. Ich entdecke etwas, was ich sonst immer übersehen habe, einfach weil ich auf einmal Zeit habe, hinzuschauen. Ich muss ja warten. Im Advent kommt beides zusammen. Ich warte und freue mich tatsächlich auch ganz einfach auf Weihnachten. So wie viele. Aber das ist noch ein anderes Warten. Eins, das immer zum Leben dazugehört. Und etwas zum Erwachsensein. Das Leben besteht aus Warten. Das Warten nennt man Leben. Warten ist Gegenwart. Es ist das generelle Verhältnis des Menschen zur Zeit. Warten zeichnet Gottes Umrisse an die Wand. Ich habe vor langer Zeit in einem Buch von Julie C. gelesen und seitdem begleitet mich dieser eine Satz, der dort geschrieben stand, Warten zeichnet Gottes Umrisse an die Wand. Gottes Umrisse, das sind auch meine Bilder von ihm, meine Bekenntnisse und meine vorsichtigen Glaubensversuche. Wie sehen sie aus, meine Bilder und Worte, die Umrisse auf der Wand meines Lebens? Was erkenne ich von Gottes Gegenwart in meiner Lebenswartezeit? Warten zeichnet Gottes Umrisse an die Wand. Was für ein Spruch. Ein Umriss ist sternförmig. Licht in der Finsternis, Licht der Welt. Ein Umrissriss ist der Bauch einer jungen Frau, die sich wölbt, wie bei Maria. Ein anderer hat die Form einer Futterkrippe. Ein Kreuz sehe ich und ein Laib Brot, gebrochen, geteilt. Ich sehe ein Schiff geladen, das Menschen vor dem Ertrinken rettet. Und ich sehe einen König auf einem Esel. Du, Tochter Zion, freue dich sehr. Und du, Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. So lesen wir es in Sacharja 9, Vers 9. Was steht hier geschrieben? Siehe, dein König kommt zu dir. Dieses Bild vom Friedenskönig auf dem Esel ruht zuverlässig in den Herzen, in der Erinnerung, wie in der DNA des Volkes Israel. Es ist ein starkes Hoffnungsbild, die Utopie und Vision vom Frieden. In Katastrophenzeiten kramen sie es raus, holen aus ihren Herzen heraus. Sie nehmen die Worte in ihre rissigen Hände und singen sie neu. Sie halten sich und anderen vor Augen. Hier, da kommt noch was. Der König kommt zu dir. Einer, der das alles kennt. Und später erzählen sie von Jesus in den Evangelien. Sie sehen in ihm den König, der da kommt. Auf ihn warten sie. Warten zeichnet Gottes Umrisse an die Wand. Hier vor den Häuserwänden von Jerusalem bekommen die Umrisse das Gesicht von Jesus. Die alte Verheißung flammt neu auf. Die Umrisse füllen sich mit Leben und bleiben zugleich offen und frei für alle Verheißung und Vorfreude. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und Helfer. Diese Geschichte sollte in allen Gottesdiensten am vierten Advent zu hören sein und ebenso am Psalmsonntag, wenn die Karwoche beginnt. Jesus zieht in Jerusalem ein, wird wie ein König empfangen und gefeiert und kurz danach verhaftet, verspottet, gefoltert und getötet. Mich hat diese Lesung vom Einzug in Jerusalem früher immer irritiert. Am vierten Advent, da wollte ich lieber etwas von Maria und dem Engel hören, von Josef, von Schwangerschaftsgeschichten, ein 4 Wochen langes schönes Vorspiel hin zum Krippenspiel, frei nach dem Kinderbuch Marias kleiner Esel, weiß nicht, wer das kennt, wie der Esel mit ihnen aufbricht zur Reise nach Jerusalem und schließlich in Bethlehem landet, wie er an der Krippe im Stall steht, ganz live dabei. Und später millionenmal abgebildet. Aber was erleben wir heute stattdessen? Nichts mit niedlicher Vorweihnachtsstimmung in weiten Kreisen. Eine ganz andere Geschichte, ein ganz anderer Esel. Prophetisch, friedensbewegt und provozierend. Und irgendwie erwachsen. Ja, diese Geschichte irritiert im Advent. Und das soll sie. Sie mutet mir was zu. Ihre Bilder brechen die Adventskalender-Bilderwelt. Und über den Süßer die Glocken, die klingen, Klangteppich, schreitet der Esel und riecht Jesus auf dem Rücken. Seltsam, würdevoll und ernst. Advent, liebe Geschwister, Advent ist ernst. Er ist nicht ernst wie eine Krankheit, bei der wir uns Sorgen machen, ob es was Ernstes ist. Der Ernst des Advents ist eher wie der Esel in der Liebe. Wenn Liebende sagen ja, wir meinen es ernst. Und dann heißt das, das ist keine Liebelei, kein kurzer Schwarm, sondern etwas Echtes, etwas Tiefes, etwas Ernstes. Und von diesem Esel ist der Advent, von diesem Ernst ist der Advent Gottes. Auch ein Kind zu erwarten, ist eine ernste Angelegenheit. Jesus zu erwarten, ist eine ernste Angelegenheit für Maria, für Josef und auch für uns. Gott meint es ernst mit uns, mit seiner Welt. So kommt er zur Welt als Kind und als König auf dem Eselsrücken. Wie ein Herrscher und Richter zieht Jesus ein. Wie ein Herrscher und Richter erwarten ihn die biblischen Worte vom großen Advent. Wenn Jesus kommt, alle Welt zu richten und zu retten, wenn Gott ernst macht mit seiner Liebe und wir als seine Kinder ins Preisgericht zur ewigen Herrlichkeit gehen dürfen. Darauf warten wir und darauf vertrauen wir. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter, ein Helfer, der die schweren Wege kennt, die Stolperfallen und Gefahren. Kein Kinderkönig, kein Märchenkönig. Gestern habe ich gelesen in der Zeitung, es gab einen neuen Film mit Otto Waalkes. Und er brachte eine Voranschau im Fernsehen und sagte, Weihnachten ist Märchenzeit. Habt ihr das auch mal gesehen? Und ich habe gedacht, du armer Mensch, du hast ja noch weniger als nichts begriffen. Kann man das auch mal über so einen bekannten Menschen sagen? Nichts begriffen? Ein Gerechter, ein Helfer. Mit einer Königskrone aus Dornen. Und gerade deshalb heißt es, du Tochter Zion, freue dich. Und du Tochter Jerusalem, jauchze. Tochter Zion, Tochter Jerusalem, das ist in poetischer Sprache ganz Jerusalem, alles Leben dort. Und alle, die auf Jerusalem und den Nahen Osten schauen, die sich sehnen oder sorgen, Tochter Zion, Tochter Jerusalem, sind keine Kleinkinder mehr. Der König kommt zu erwachsenen Töchtern und Söhnen. Zu dir, Jerusalem, mit deinem Tempelberg, deiner Gemeinde und deinen Glaubensgeschwistern, die es sich so schwer tun, das Zusammenleben zu lernen und über ihre Friedensversuche stolpern. Siehe, dein König kommt zu dir, Tochter Jerusalem, und zu allen anderen Geschwistern, zu dir und zu mir. Und überall dorthin, wo Machtkämpfe und politische Thronnachfolgen geschehen, siehe, dein König kommt zu dir, überall dorthin, wo Begriffe wie Widerstand und Querdenken missbraucht werden, um einfach nur rücksichtslos Pandemieregeln zu missachten. Und zu dir in deine Stadt, an deinem Ort, in dein Leben, wo es nur nach außen hin adventlich geschmückt ist und innen drin vielleicht alles trübe und leer. Willkommen in meiner Welt. Komm, König, zieh ein. Ja, das erwarten wir im Advent, dass Gott zur Welt kommt. Auf diesen Friedenskönig zu warten, ist ein sehr erwachsener Blick auf alles, was in der Welt geschieht. Dieses Warten verändert. Und dann sehe ich keine hoffnungslosen Fälle, dann schaue ich mit Adventaugen und male nicht den Teufel an die Wand, sondern suche geduldig nach Gottes Umrissen. Und langsam, so langsam wie der Esel kommt, tritt sich er auf schwierigem Gelände, unscheinbar durch die glitzernd geschmückten Straßen der Stadt. So ruhig und geduldig lerne ich zu warten. Auch auf die Freude, die sich nicht sofort einstellt. Vom Jauchzen ganz zu schweigen. Wer kann schon jauchzen gerade? Das Ächzen beherrschen wir als Erwachsene viel besser. Es ist das Gegenteil vom Jauchzen. Ächzen kommt von Ach und Jauchzen von Juhu. Und das ist ein Weg im Advent. Immer wieder. In allem Warten und Leben. Leben vom Ächzen und Jauchzen. Verstehen wir die Adventszeit. Nächste Woche kommt der Erlöser. In diesem Sinne wünsche ich uns allen eine gesegnete Adventszeit. Amen. Herr Jesus, was für eine schöne Verheißung legst du uns hier vor. Und wir merken und erkennen, wenn wir dein Wort betrachten, wenn wir in die Welt schauen, dass du uns trotz allen Unwidrigkeiten Gutes verheißen hast. Ja, wir sollen warten und wir sollen bereit sein, auf den Tag, an dem du wiederkommst und uns mitnimmst in deine ewige Herrlichkeit. Das ist nicht nur wichtig im Advent, das sollten wir immer wieder predigen und verkündigen und immer wieder den Menschen sagen, mach dich bereit, der Bräutigam kommt. Du kommst und du kommst in aller Herrlichkeit, in Vollmacht. Wir warten auf dich. Und wir freuen uns. Wir können glücklich sein. Wir sind deine Kinder und wir haben gute Verheißungen. Und wir wollen diese Verheißungen ernst nehmen, uns darauf stellen und dir immer wieder Danke sagen. Danke für das, was du für uns getan hast. Denn du bist der, der den Weg für uns frei gemacht hat. Auch wenn wir jetzt in der Adventszeit noch warten, der Weg ist frei in die ewige Herrlichkeit. Amen.